Gut, dann machen wir weiter. Heute Vormittag haben wir darüber geredet, dass wir Vergebung haben. Und jetzt geht es darum, dass wir vergeben. Wir haben Vormittag kurz besprochen, Gott vergibt, weil er gerecht ist. Weil Jesus voll bezahlt hat. Und deshalb ist Gottes Vergebung unbegrenzt und absolut. Das ist die gute Botschaft. Wenn das so ist, jetzt ist die Frage, warum ist dann nicht jedem Menschen vergeben? Wenn Gottes Vergebung absolut und unbegrenzt ist, warum ist nicht jeder Mensch auf dieser Erde vergeben? Der Grund ist ein ganz einfacher, weil an Gottes Vergebung eine Bedingung geknüpft ist. Nämlich, wir müssen zu Gott umkehren, die Bibel nennt es Buße tun. Ein Mensch kann Vergebung nicht erfahren, es sei denn, er wendet sich an Gott. Potenziell ist zwar die Sünde vergeben, die Sünde der ganzen Welt ist vergeben. Aber erfahren kann ich die Sünde nur, wenn ich mich an Gott wende. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat ihn in der Ferne genauso geliebt wie in der Nähe. Die Liebe des Vaters war immer gleich. Aber der Sohn konnte die Liebe Gottes in der Ferne nicht erfahren. Das ist das Problem. Bis er sich wieder an den Vater wandte. Buße tun heißt, Gott Recht geben. Das ist das Beste, was ich bis jetzt gehört habe. In der Bibel habe ich es gelesen übrigens. Gott Recht geben, mein Denken ändern. Ich habe bis jetzt ohne Gott gedacht. Ich habe nur für mich selbst gedacht, jetzt denke ich anders, ich wende mich an Gott, ich schließe ihn ein. Interessant, die ersten Worte des Johannes des Täufers, die ersten Worte, die er gepredigt hat, war, tut Buße. Die ersten zwei Worte, die Jesus gepredigt hat, tut Buße. Die ersten zwei Worte, die Petrus zu Pfingsten gepredigt hat, als die Männer sagten, was sollen wir tun, tut Buße. Es waren immer die ersten zwei Worte. Es heißt, zu Gott umkehren. Wenn du in Stuttgart bist und deine Frau erwartet dich in München und du steigst in Stuttgart in einen Zug Richtung Karlsruhe, dann fährst du in die falsche Richtung. Erst wenn du in Richtung Karlsruhe, der Fahrplan überzeugt dich und du steigst jetzt um und fährst Richtung München, das heißt Buße tun, umdenken. Ich bin in die falsche Richtung unterwegs, jetzt kehre ich um. Wobei übrigens Buße tun heißt umkehren, das ist aber nicht das Ende. Das Ende ist, seine Frau in deinen Armen zu haben. Das ist die Erlösung, wenn man es so benennt. Die Umkehr ist nicht das Ziel, aber du musst umkehren, um ans Ziel zu kommen. Übrigens, Sündenvergebung ist nicht das Ziel des Christseins. Aber es ist notwendig, um in die Arme des Vaters zu kommen. Die Arme des Vaters sind das Ziel, nicht die Sündenvergebung. Das ist nur ein Mittel, das ist nur der Weg dorthin. Johannes der Täufer hat die Taufe zur Buße gepredigt. Sie konnte nicht retten, aber sie hat dich auf Jesus hingewiesen. Im Lukas Kapitel 7, da stehen zwei ganz gute Verse, da gibt es mehr, aber zwei sind sehr gut. Lukas 7, Vers 29, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, das heißt Buße tun, Gott Recht geben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Sie sind umgestiegen. Und dann steht im Vers 30, die Pharisäer aber, und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht. Warum? Indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Sie haben nicht Buße getan und damit ist die Vergebung wirkungslos. Dir ist vergeben, aber du kannst die Vergebung Gottes wirkungslos machen, indem du nicht Buße tust. Das heißt, die Voraussetzung, um Vergebung zu erlangen, ist, umzusteigen, Buße zu tun. Nun, Wie ist es jetzt mit einem Menschen, der bereits umgestiegen ist, der bereits in München seine Frau in Empfang genommen hat, der bereits beim Vater angekommen ist, der Jesus kennt? Wie ist es bei dem jetzt, wenn er betet, Vater unser im Himmel und so weiter, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigen? Ich weiß nicht, ob uns Folgendes bewusst ist. Jeden Sonntag gehen Millionen von Christen in eine Kirchengebäude und jeden Sonntag beten Millionen von Christen, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und jeden Sonntag gehen Millionen von Christen aus dem Kirchengebäude unvergeben, weil sie beten, Herr, vergib uns unsere Schuld, so wie wir den anderen vergeben. Das heißt, wenn du deinen Nächsten nicht vergibst, gehst du unvergeben aus dem Gottesdienst nach Hause. Und das geschieht jeden Sonntag millionenfach. Wenn du Jesus kennst, dann musst du vergebend sein deinem Nächsten gegenüber. Wenn du es nicht tust, dann kennst du die Freiheit der Vergebung nicht. Du bist zwar ein Kind Gottes, das ist eine Position, aber du lebst nicht als Kind Gottes. Um wieder ein Beispiel zu nehmen, ich bin schon fast 20 Jahre verheiratet, das heißt, ich bin Ehemann, das ist meine Position. Vor 3 Tagen haben wir wieder gestritten, weil meine Frau der sündhafte Natur, und jetzt ist unsere Beziehung nicht so gut, aber meine Position ist immer noch Ehemann. Das hat sich nicht geändert. Nur die Beziehung ist nicht sehr gut. Nur, wozu heirate ich? Damit am Grabstein mal Ehemann oben steht? Natürlich nicht. Ich heirate, um in einer Liebesbeziehung zu leben. Wozu wirst du Christ? Damit du mal in den Himmel kommst? Nein. Sondern damit du in einer liebenden Beziehung mit dem Herrn Jesus lebst. Das ist der einzige Grund, warum man Christ wird. Darum, wenn wir unvergeben leben, verfehlen wir das Ziel unseres Lebens, in einer liebenden Beziehung zu leben. Und eins wissen wir genau, wenn wir nicht vergeben, haben wir keine Liebesbeziehung. Dann brauchst du übrigens auch nicht in den Himmel gehen. Wisst ihr, was ich manchmal Leute frage? Ich frage sie manchmal, warum willst du eigentlich in den Himmel? Wenn du keine Freude an Jesus Christus hier auf dieser Erde hast, warum willst du dann in den Himmel gehen? Wenn du keine Sehnsucht nach Gott hast, hier auf dieser Erde, warum gehst du dann nicht lieber in die Hölle? Himmel ist kein Ort, er ist wahrscheinlich auch ein Ort. Himmel ist eine Beziehung. Beziehung zu Gott. Das ist Himmel. Letztlich. Zweitens, die Notwendigkeit der Vergebung. Meinem Nächsten zu vergeben, ist kein Ratschlag von Gott für besonders reife Christen, sondern zu vergeben ist ein Gebot Gottes für jeden Christen zu jeder Zeit. Wenn wir nicht vergeben, haben wir keine Freude am Herrn und keine Freude an meinen Geschwistern. Nicht zu vergeben bedeutet, Satan in die Falle zu laufen. In 2. Korinther 2 sagte Paulus, ich vergebe, wenn ich vergeben muss und so weiter, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Und im Epheser 4 steht, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir nicht vergeben, geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben. Das ist eine ernste Sache. Wisst ihr, was die unglücklichsten Menschen sind, die bedauernswertesten Menschen, sind nicht jene, denen nicht vergeben wird, sondern jene, die nicht vergeben können. Das sind die bedauernswertesten Menschen. Wenn du nicht vergeben willst, dann weiß ich etwas von dir. Du bist unglücklich. Du hast keinen Frieden. Denn der, der nicht vergibt, leidet in der Regel viel mehr, weil sich seine Gedanken ständig darum gehen, wie ich dem Nächsten das Unrecht vergelten könnte. In der Regel stellen sich dann Dinge ein wie Negativität, Kritiksucht, Bitterkeit und Selbstmitleid. Menschen, die nicht vergeben, werden mit der Zeit sehr unattraktive Menschen. Sie sind kein Segen in der Gemeinde, sie sind ziemlich unattraktiv. Sie haben keinen inneren Frieden. Nun zum Dritten, die Praxis der Vergebung. Wie wird es gehandhabt? Wenn jemand sündigt, ob er jetzt gegen dich sündigt oder gegen jemand anderen sündigt, übrigens, Sünde ist immer persönlich. Du sündigst nie unpersönlich. Sünde ist immer persönlich. Wenn jemand sündigt, dann genügt es nicht zu warten, bis er zu dir kommt und es dir bekennt, sondern es ist unser Auftrag, diese unausgesprochenen Wände, die Schuld aufbaut, zu besprechen und zu entfernen. Im Lukas Kapitel 17 haben wir eine ganz hilfreiche Anordnung unseres Herrn Jesus. Da sagt im Lukas 17, Vers 3, habe Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Dieser Vers ist sehr wichtig für die Praxis der Sündenvergebung. Denn er sagt, wenn dein Bruder sündigt, Punkt Nummer 1, er sündigt. Zweitens, weise ihn zurecht. Drittens, wenn er es bereut. Viertens, dann vergib ihm. Hier werden viele Fehler gemacht. Das heißt, bevor du vergeben kannst, bevor Vergebung in Kraft tritt, muss der Übertreter Einsicht haben, er muss Buße tun, er muss dir Recht geben, sonst kann Vergebung nicht in Kraft treten. Wir als Christen müssen immer vergebend sein. Vergeben kannst du nur dann, wenn der andere, der Schuldige, es einsieht. Ich gebe euch ein Beispiel, so wie es missverstanden wird. Da lebt eine Frau mit einem Mann, er ist Alkoholiker, sie ist gläubig und jedes Mal, wenn er besoffen nach Hause kommt, schlägt er seine Frau. Da die Frau Christ ist, glaubt sie, sie muss ihm jedes Mal vergeben. Das ist falsch. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Das heißt, dieser Alkoholiker muss zuerst lernen, wie man eine Frau richtig behandelt. Und es muss ihm leid tun, erst dann kann die Vergebung der Frau in Kraft treten. Die Frau soll vergebend sein, aber sie kann nicht vergeben, bevor er nicht Buße tut. Es geht nicht. Das heißt, so eine Frau, die vom Mann geschlagen wird, soll ausziehen, bis er lernt, sie richtig zu behandeln. Und dann kann sie vergeben, bis er seine Tat bereut. Und wisst ihr, gerade in solchen Situationen, und das kommt ja nicht selten vor, da braucht eine solche Frau die Unterstützung der Brüder und der Schwestern in der Gemeinde. Leider ist es oft so, dass sich die Brüder und die Schwestern in solchen Situationen zurückziehen. Das ist eine tiefe Gemeinheit. Diese Menschen brauchen Brüder und Schwestern. Wir müssen lernen, biblisch zu handeln und biblisch zu leben, nicht nur darüber zu reden. Jesus hat uns eine klare Anweisung gegeben, wie wir mit Sünde miteinander umgehen sollten. In Matthäus Kapitel 18, das kennt jeder Christ, leider praktizieren es die wenigsten. Matthäus 18, Vers 15 sagt Jesus, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wisst ihr, was immer das Erste, immer das Erste ist? Wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann erzähl es nicht deiner Ehefrau, auch nicht den Ältesten der Gemeinde und auch nicht dem Pfarrer und auch nicht deinen Freunden. Sondern als Erstes gehst du zu ihm. Nur zu ihm, unter vier Augen. Freunde, wenn wir diese Regel beachten würden, die Jesus uns gegeben hat, dann hätten wir 50 Probleme in unseren Gemeinden nicht. Das Problem ist, dass wir überall anders hinlaufen, nur nicht zu dem. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh nur zu ihm Und wenn er auf dich hört, hast du den Bruder gewonnen. Zweitens sagt Jesus, wenn er aber nicht hört, so nimm doch einen oder zwei dazu, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Das heißt, wenn du zu ihm gehst und er sagt, na, das ist nicht so und so weiter und dich geht das sowieso nichts an und ich bin nicht schuldig, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, das ist sehr wichtig, denn Außenstehende können es objektiv beurteilen. Und die du mitnimmst, können feststellen, eigentlich ist das Problem nicht bei ihm, sondern bei dir. Darum einen oder zwei Zeugen mitnehmen. Und dann steht, und wenn er hört, so hast du dann den Bruder gewonnen. Und drittens, das ist erst die dritte Möglichkeit. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, dann sage es der Gemeinde. Das ist erst der letzte Schritt. Leider ist es oft der erste in der Praxis. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Übrigens, wie hat Jesus Heiden und Zöllner behandelt? Er hat sie geliebt und ist ihnen nachgegangen. So behandelt man Menschen, die sündigen, ihnen nachgehen und sie lieben. Das ist die Anordnung Jesu, ganz klar. Wenn wir das nur ernst nehmen würden, die Vergebungspraxis, wie Jesus sie uns gelehrt hat, hätten wir die meisten Probleme nicht. Seht ihr, wenn dein Nächster, wenn du ihm vergibst und er nimmt deine Vergebung nicht an, das ist sein Problem, nicht mehr dein, aber du vergib ihm. Wir sollten immer vergebend sein. Übrigens, die Beichte ist eine so wichtige Sache. Wir Evangelischen, Evangelikalen haben das leider rausgeworfen. Das war ein großer Blödsinn, ein großer Fehler. Wir brauchen die Beichte. Viele Dinge kann man zwischen sich und Gott abmachen, aber es gibt Situationen, da brauchst du Brüder und Schwestern, denen du beichtest, damit dir im Namen Jesu vergeben wird. Das ist wichtig. Diese Praxis müssen wir wieder neu entdecken. Lieber Freund, der ist inzwischen gestorben, Charlie Moore, war der Direktor vom Bodenseehof. Er hat mal erzählt, wo ein Mann in seiner Gemeinde, wo er auch hinging, kam jahrzehntelang in die Gemeinde. Nach Jahrzehnten kam dieser Mann zum Charlie und hat gesagt, ich muss vor dir etwas beichten, was ich im Zweiten Weltkrieg gemacht habe. Und erst nachdem der Charlie ihm Sündenvergebung zugesprochen hat, war der Mann frei. Er hat 100 Mal um Vergebung gebeten vor Gott. Aber er brauchte eine Beichte. Das ist wichtig, Freunde. Wir müssen das wieder neu entdecken. Dann noch 4 Gründe, warum wir uns so schwer tun zu vergeben. Da gibt es 4 Missverständnisse, die uns leider abhalten zu vergeben, wenn wir eigentlich vergeben sollten. Das erste ist, wir glauben, dass Vergebung immer sofort geschehen muss. Wir erwarten, dass wenn ich um Vergebung bitte, jetzt bitte ich ihn ja schon um Vergebung, hat mich ja Überwindung gekostet, jetzt vergib mir wenigstens sofort. Das ist nicht korrekt. Wenn du jemand um Vergebung bittest, ob das eine Ehefrau ist, deine Kinder oder sonst jemand, wenn du jemand um Vergebung bittest, musst du nicht erwarten, dass er sofort freudenfroh sagt, super, ich vergebe dir. Eine Frau, das hat mir gefallen. Da kam der Mann zu ihr und hat gesagt, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich gesagt habe. Und sie hat gesagt, ich vergebe dir morgen um 5 Uhr Nachmittag. Vorher nicht. Das finde ich gut. Sie braucht ein bisschen Zeit. Und diese Zeit muss man dem anderen einräumen. Vergebung geschieht nicht immer sofort. Im Alten Testament mussten die Israeliten jedes Jahr bis Yom Kippur warten, bis sie Vergebung erhielten. Mussten ein ganzes Jahr warten. Gott wartete von Eden bis Golgatha, bis die Vergebung endgültig der Welt gegeben wurde. Es dauerte 33 Jahre von Bethlehem bis zum Kreuz. Wir mussten warten. Vergebung tritt nicht immer sofort ein. Es braucht manchmal Zeit, um Wunden zu heilen. Darum müssen wir geduldig sein, dem Nächsten Zeit lassen und keinen falschen Druck ausüben, wenn es um Vergebung geht. Zweites Missverständnis. Wir glauben, und ich habe das schon gehört, wir glauben, vergeben heißt vergessen. Das ist falsch. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er. Das stimmt, aber du bist nicht Gott. Wenn du vergibst, dann sollst du nicht vergessen. Das ist falsch. Wenn du nach dem Meeting zu mir kommst und mir so nahe trittst, dass du mir auf meine Zehen steigst, dann werde ich dir vergeben. Aber ich werde es nicht vergessen. Beim nächsten Mal werde ich einen Sessel zwischen uns stellen. Denn ich will mich in Zukunft schützen vor diesem Fußtritt. Eine Frau, das ist eine tragische Geschichte, eine Frau wurde als Mädchen von ihrem Vater sexuell missbraucht. Sie ist ein Christ geworden und es wurde ihr gesagt, sie muss vergeben und vergessen. Und so hat sie mit aller Kraft vergeben und verdrängt, alles vergessen. Jahre später hat sie ihre Enkeltochter ihrem Vater wieder anvertraut, er hat das Enkelkind wieder sexuell missbraucht. Vergeben ja, aber sie hätte nicht vergessen sollen. Vergeben bedeutet nicht vergessen, das ist falsch. Das kann nur Gott, aber nicht du, wir sollten es nicht tun. Drittes Missverständnis. Wir glauben manchmal, wenn wir vergeben, dann müssen wir das geschehene Unrecht gutheißen. Dann sage ich so auf die Art, ja, ist ja nicht so schlimm, was du getan hast. Das ist falsch. Wenn der andere etwas Falsches gegen dich tut, dann ist es falsch und es bleibt falsch. Es wird durch die Vergebung nicht besser. Es wird nur ausgeräumt. Aber die Tat an sich wird deshalb nicht gut geheißen. Leute, die Dinge dauernd, wir sagen, so unter den Teppich kehren, ist ja nicht so tragisch. Die explodieren früher oder später. Oder sie ziehen sich zurück. Eine der zwei Möglichkeiten. Gott nennt Unrecht niemals Recht. Böses wird niemals gut. Es hat ihn seinen Sohn gekostet. Sünde bleibt Sünde, Unrecht bleibt Unrecht. Scheidung bleibt ein Verbrechen, speziell den Kindern gegenüber. Macht Scheidung nie besser, als sie ist. Es ist ein Verbrechen. Abtreibung bleibt Mord. Mach nie etwas anderes daraus. Unrecht bleibt Unrecht. Homosexualität bleibt Sünde. Mach nie etwas anderes daraus. Übrigens, so wie viele andere Sünden auch. Schlecht nachreden ist eine Sünde. Wisst ihr, was entscheidend ist? Dass wir Sünde Sünde nennen. Entscheidend ist aber jetzt, wie gehe ich mit dem Sünder um? Wie gehst du mit einer Frau um, die gerade geschieden wurde? Die brauchst du nicht nennen, du bist eine Verbrecherin. Nein, die sollst du lieben. In die Arme nehmen, ihr helfen, ihr beistehen. Wie gehst du mit jemandem um, der gerade abgetrieben hat? Den brauchst du keinen Mörder zu nennen. Den sollst du helfen, unterstützen, lieben, soweit du nur kannst. Wie geht man mit Homosexuellen um? Nennt man sie Sünder? Nein, du machst sie nicht nieder, sondern du hilfst ihnen. Du hilfst ihnen zurechtzukommen. Du liebst sie, du stehst ihnen bei. Es ist eine Sache, Sünde bleibt Sünde, aber wie gehe ich mit dem Sünder um? Und da ist Jesus Christus das beste Vorbild. Er hat Sünde immer Sünde genannt. Aber schau mal, wie er mit Sünder umgegangen ist. So liebevoll, so barmherzig, so einfühlsam. Und Freunde, wir sollten die beiden Dinge nicht miteinander verwaschen. Macht Sünde nie weniger, als sie ist. Und seid nie weniger barmherzig, als Jesus sagt, dass wir sein sollten. Schuld bleibt Schuld. Wisst ihr, warum sich Menschen schuldig fühlen? Weil sie schuldig sind. Ganz einfach. Schon manchmal passiert bei uns, wir haben ja Bibelschule bei uns, und die Bibelschüler, die machen ja auch manchmal Dinge, die nicht in der Bibel stehen. Ist ja okay. Und wenn du sie dann konfrontierst, ein, zwei Mal gesagt, du redest ja mit mir, du gibst mir direkt Schuldgefühle. Ich hoffe es, weil du bist schuldig. Seht ihr, Schuld bleibt Schuld. Die Frage ist nur, wie gehe ich jetzt um damit? Und als viertes Missverständnis, warum wir uns schwer tun zu vergeben. Wir glauben, Vergebung bedeutet immer wieder Herstellung der Beziehung. Das ist auch falsch. Es kann sein, dass du jemanden vergibst, du dich aber mit dem nie versöhnst. Das kann durchaus sein und das ist korrekt. Ein Mann hat einmal gesagt, am Tag, als ich meinem Vater vergeben habe, hat mein Leben begonnen. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Vater bereits 10 Jahre tot. Aber der Sohn musste seinem Vater vergeben,
damit er als freier Mensch leben konnte.
Er konnte sich nicht mehr versöhnen mit dem Vater, aber er konnte ihm vergeben.
Manchmal wollen wir nicht vergeben, weil wir Angst haben, ja, wenn ich diesen Heini vergebe, dann wird er zum Schluss mein Freund. Das will ich überhaupt vermeiden. Darum vergebe ich ihm lieber gar nicht.
Nein, du kannst vergeben und er muss nicht dein Freund werden. Das ist eine wahre Geschichte. In Pakistan hat sich das ereignet. Da wurde ein Mann für 20 Jahre unschuldig verurteilt. Der Bürgermeister von diesem Dorf hat ein Verbrechen begangen und er hat es so hingedreht, dass dieser kleine Mann als schuldig gesprochen wurde. Und als dieser Mann ins Gefängnis kam, sagte er zu diesem Bürgermeister, an dem Tag, wo ich aus dem Gefängnis herauskomme, werde ich dich umbringen. Er kam ins Gefängnis, 20 Jahre war die Haft, nach 5 Jahren wurde er wegen guter Führung freigelassen. In diesen 5 Jahren ist dieser Mann gläubig geworden an Jesus, im Gefängnis. Das erste, was er tat nach dem Gefängnis, er stieg in den Bus und fuhr in das Ort, wo der Bürgermeister wohnt. Und alle Einwohner dieses Dorfes waren gespannt und nervös, was jetzt geschieht. Der Mann ging zu dem Haus von dem Bürgermeister, klopfte an, der machte ganz kleinen Spalt auf und sagte, was ist los? Und der Mann sagte, ich wollte dir nur sagen, ich habe im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus gefunden und ich möchte dir nur sagen, dass ich dir vergeben habe. Dann hat dieser Bürgermeister die Tür aufgemacht und hat gesagt, das ist ja wunderbar, willkommen, essen wir gemeinsam. Dann hat dieser Mann gesagt, ich werde wahrscheinlich nie mit dir essen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir vergeben habe. Und ist wieder gegangen. Vergebung bedeutet nicht unbedingt absolute Versöhnung oder dass er dein bester Freund wird. Ich höre oft von Menschen den Satz, ich kann nicht vergeben. Das kann ich ihm nicht vergeben. Übrigens, sie sagen immer ihm oder sie. Sie nennen kaum den Namen, wenn sie das sagen. Ich frage dann immer, wie heißt er eigentlich? Es ist wichtig, den Namen aussprechen. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Meine Gefühle sagen mir, ich kann ihm das nicht vergeben. Oder ich kann ihr das nicht vergeben. Dein Wille sagt, ich will ihm nicht vergeben. Es ist ja ganz klar, natürlich fühlt man sich nicht danach, dem zu vergeben, der dir Unrecht angetan hat. Du wirst dich nie danach fühlen, dem zu vergeben. Das ist ein Blödsinn. Aber du kannst ihm vergeben. Es ist ein Akt des Willens, nicht des Gefühls. Wenn du einem Menschen vergibst, der dir Unrecht getan hat, das wird gegen all deine Gefühle gehen. Das ist ja normal. Aber du kannst es tun. Es ist ein Akt des Gehorsams. Vergebung ist kein Vorschlag Gottes, sondern ein Gebot. Und wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Wenn du dem Schuldigen vergibst, hier ist dein Wille und hier ist dein Gefühl. Am nächsten Tag wirst du munter und dein Gefühl sagt dir, du hast nicht wirklich vergeben, der ist immer noch ein blöder Kerl. Du hast nicht wirklich vergeben und dein Wille sagt, doch, ich habe ihn vergeben. Dann bleib bei deinem Willen, bleib bei dem, was du getan hast und weißt du, was du feststellst? Dein Gefühl wird Jahr um Jahr näher an deine Entscheidung herankommen. Und Jahre später, habe ich auch schon erlebt, können Menschen sagen, ich bin so dankbar, dass ich vergeben habe, ich kann ihn jetzt auch mit meinem Gefühl vergeben. Aber Freunde, das dauert oft Jahre. Und das ist völlig okay. Wenn du als Kind vergewaltigt wurdest von deinem Vater oder von deinem Onkel, ich habe nur einen Ratschlag, vergib ihm. Du musst ihm vergeben. Es gibt keine Alternative. Wenn deine Eltern dich haben links liegen lassen und du deshalb Minderwertigkeitskomplexe hast, vergib ihnen. Es gibt keine andere Wahl. Wenn jemand Falsches über dich geredet hat, das dich hinuntergezogen hat in den Dreck, vergib ihm. Es gibt keine andere Alternative. Lukas Kapitel 6 sagt Jesus, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Vergib und du wirst endlich frei werden. Du musst vergeben, damit du frei wirst. Ein allerletztes, speziell für die Ehepaare. Wenn da Schuld aufgekommen ist, manchmal ist es nur ein blödes Wort, Manchmal ist es mehr.
Sei immer der Erste, der um Vergebung bittet. Auch wenn das Problem beim anderen liegt. Zumindest glaubst du das. Wisst ihr, was das kostet mich?
Ja, alles.
Ich brauche Jesus dazu. Wenn wir wieder mal gestritten haben, und ich weiß, Problem liegt bei ihr, weil sie ist so dickköpfig und sie ist das und das und das und das und ungeistlich und alles Mögliche. Und dann gehe ich spazieren und beten und sage, Jesus, was sollen wir da? Jesus sagt, du musst ihr vergeben. Dann sage ich, das Problem ist bei ihr, sie soll kommen. Sagt er, das kann schon sein, aber du sollst vergeben, du bist das Haupt der Familie. Dann sage ich, ja super. Dann machst du die Tür auf, denkst du dazu, mache ich das? Dann schaut sie nur komisch rein, denkst du, geh du wieder weg. Gehst nochmal beten. Und dann gehst du hinein, legst die Hand drum, sagst, bitte um Vergebung, und dann sagt sie, war sowieso meine Schuld, ja, ich wüsste. Und so weiter. Aber Freunde, wisst ihr, alles, was es uns kostet, ist unser Stolz. Sonst nicht. Wisst ihr, was es Gott gekostet hat, zu vergeben? Seinen Sohn. Glaubst du nicht, dass es dich auch ein bisschen was kostet, zu vergeben? Ist nur dein Stolz, sonst gar nicht. Mehr nicht. Freunde, wenn wir das lernen würden und wirklich in die Praxis umsetzen, das wird dich nervös machen, das sage ich dir. Aber eure Gemeinden werden aufblühen, das sage ich dir auch. Ein allerletztes im Kolosser 3, Vers 13, steht ein wichtiger Satz. Da steht, ertraget einander und vergebt euch gegenseitig. Freunde, es gibt Menschen in deiner Gemeinde, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, da gibt's nichts zu vergeben. Den musst du nur ertragen, weil der ist so. Der ist einfach anders gedrahtet wie du. Der sündigt nicht, der hat nichts gegen dich, der ist nicht gemein oder bösartig, der ist einfach anders. Den musst du einfach ertragen, wunderbar. Und in jeder Gemeinde hast du die Leute. Du selbst bist wahrscheinlich auch einer von denen. Kommt immer darauf an, in welcher Gruppe du bist. Wir müssen lernen, einander zu ertragen, und da, wo Schuld ist, müssen wir einander vergeben. Das ist die Praxis des Lebens. Seht ihr, wie praktisch das Wort Gottes ist? Ertraget einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn wir das so tun würden, es wäre eine wunderbare Welt. Vergebung ist so notwendig. Und so ist es gut, wenn wir uns gegenseitig Gutes tun, uns ertragen und vergeben, und das aus der Kraft Jesu. Wir haben diese Kraft nicht. Wenn ich Jesus nicht hätte, ich könnte das nicht tun. Und du auch nicht. Und das treibt uns zu Jesus. Jeden Tag zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich komme damit nicht zurecht. Das heißt, sagt, das weiß ich sowieso. Darum brauchst du ja mich. Dazu habe ich Jesus. Sonst bräuchten wir aber keine Christen sein. Und könnten genauso leben. Himmlischer Vater, wir danken dir einfach für dein gutes Wort. Wir danken dir für die Vergebung, die uns widerfahren ist und die dich, Vater, alles gekostet hat, nämlich deinen eigenen Sohn. Herr, alles, was uns Vergebung noch kostet, ist Gehorsam und das Ablegen vom Stolz. Das ist nicht allzu viel und doch so unendlich schwierig. Herr, ich bete, dass wir lernen, dass Vergebung viel mehr von unserem Willen abhängt, wie von unseren Gefühlen. Herr, vergib uns, wo wir glauben, wir müssen darauf warten, bis wir uns danach fühlen, jemanden zu vergeben. Das wird nie kommen. Aber wir wissen, dass wir vergeben müssen. Und Herr, wir wollen loslassen, damit auch wir frei werden.
Wir wollen nicht als Gebundene leben, als Menschen, die nicht vergeben. Ich bete für jeden von uns, dass wir den Mut haben, auch wenn es uns wirklich alles kostet, wir nervös werden, wir zu schwitzen beginnen und es uns zu dir treibt. Denn nur von dir heraus, aus deiner Kraft und Liebe, können wir wahrhaft vergeben und Vergebung annehmen. Das bete ich für uns, Herr, im Namen unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen.